Deutschlandfunk Kultur heute.
Frank Wedekinds Lulu in Berlin, Theater also, die Kippa-Frage als Zeichen der Solidarität auch in Berlin und Dieter Koslik hört als Berlinale-Chef auf in Berlin. Das sind einige unserer Themen von Kultur heute, wozu Sie Michael Köhler begrüßt. Das erste aber ist Oper und es wird Sie nicht wundern, es geht auch nach Berlin. Erzählt zu den großen Figuren der Weltliteratur der berühmte Ritter von der traurigen Gestalt, Don Quixote. Er kämpft gegen Windmühlen und ein Geschichtsziel. Er verliebt sich in die schöne Dulcinea, alles nur eingebildet am Ende. Der französische Komponist Jules Massenet hat eine Oper daraus gemacht. Und die Vorlage dafür war nicht Cervantes Roman, sondern ein zu Zeiten Massenets bekanntes Theaterstück nach dem Stoff von Jacqueline Laurent. Aber Massenet komponierte seine Oper kurz vor dem Tod bereits schon als kranker Mann. An der Deutschen Oper Berlin hat nun der schwedische Regisseur Jakob Ahlbom das Werk aufgeführt, das selten aufgeführte Werk, Grund für uns mit Julia Spinola zu sprechen. Frau Spinola, Massenets Oper ist als Comédie-Héroïque, also als heroische, heldenhafte Komödie bezeichnet worden. Dieser Don Quixote ist aber doch nun irgendwie was anderes, eine komische Figur, eine tragische Figur. Wie wird es in Berlin an der Deutschen Oper inszeniert?
Ja, Sie haben recht. Also eigentlich ist das eine sehr tragische Gestalt, deren Scheitern an der Wirklichkeit natürlich auch unfreiwillig komische Züge trägt. Aber Cervantes lässt die Figur ja bewusst schillern zwischen einem verzweifelten Idealisten und einem Narren. Und Massenet greift auch diese Tragik auf, obwohl die Handlung verknappt wird auf die bekannten Episoden. Und manches, was bei Cervantes nur als Illusion erscheint, wird dann eben für die Opernbühne vereindeutigt. So begegnet Don Quixote seiner geliebten Dulcinea, wie sie jetzt hier heißt, in der Oper tatsächlich. Und Don Quixote wirft sich in den Kampf mit den Windmühlen, die er für Riesen hält. Er lässt sich von Räubern verprügeln, um das geraubte Collier zurückzubringen. Seine edelmännische Aufforderung, Dulcinea möge ihm in sein Reich folgen, schlägt sie natürlich auch in der Oper aus. Massenet hat die Partie des Don Quixote für den großartigen russischen Bass Fjodor Tschaljapin geschrieben. Und an Tschaljapins melodische Geschmeidigkeit, da reicht Alex Esposito mit seinem eher vibratoreichen Timbre an der Deutschen Oper nicht heran. Ja, das war jetzt Alex Esposito als Don Quixote an der Deutschen Oper.
Den Ritter von der traurigen Gestalt als Zentralfigur. Wir könnten auch sicherlich auch über dessen Pferd oder auch über den Knappen und seinen Esel reden. Aber wie bringt denn der Jakob Ahlbom die Geschichte auf die Bühne?
Der ist nicht nur Regisseur, sondern nennt sich selber auch Performer und Zauberer. Und als Zauberer dachte er wohl, das sei ein gefundenes Fressen für ihn, dieser Don Quixote-Stoff mit diesen vielen surrealen Episoden. Also hat er die Handlung in ein spießiges Ausflugslokal verlegt und kontrastiert dann dieses Ambiente mit so einer illusionistischen Welt. Da taucht im Hintergrund dann zum Beispiel der große Kopf des Titelhelden auf und da kriechen dann die Räuber als Käfer heraus oder es laufen Figuren ohne Kopf herum und die Figur der Dulcinea vervielfältigt sich zu so akrobatischen Blondinen. Die Windmühlen dagegen stehen nur als kleine Tischdekoration herum. Das ist alles mäßig unterhaltsam und vor allem ist es nur dekorativ. Also das mag für einen Zaubertrick reichen, aber um auf der Opernbühne wirklich eine surreale Atmosphäre zu schaffen, reicht das nicht aus. Und es ist vor allem keine Deutung des Stücks. Dabei hätte die doch eine gewisse Aktualität eigentlich.
Was ist mit den Sängern? Helfen die dem Stück auf die Beine?
Leider nicht, denn auch die Personenregie erschöpft sich dann eben in diesen Bühnentricks. Der Chor darf dann noch so ein paar Tänzchen aufführen. Das ist wenig aufregend. Hinzu kommt, dass die Sänger eben von wenigen Ausnahmen abgesehen auch dieses typische französische Melos nicht wirklich beherrschen. Seth Carrico singt mit kräftigem Bass den Sancho Panza und der darf auch gleich noch als Pferd über die Bühne galoppieren. Die hochschwangere Clémentine Margain hat eine wunderbar dunkel getönte Carmen-Stimme in der Mezzopartie der Dulcinea und die bringt immerhin einige sehr schöne musikalische Momente hinein.
Am Pult des Orchesters stand und machte aus Massenets Oper dann doch ein ordentliches Stück. Wer?
Emmanuel Viaume, ein Franzose, doch den typischen Eklektizismus, den Massenet hier in diesem Spätwerk hat, walten lassen, den bekommt er nicht in den Griff. Die Musik wechselt ja jäh zwischen so grandiosen Tonen von diesen Größenfantasien Don Quichotts und einem ganz duftigen sensualistischen Parfum. Und hier war das Orchester wirklich viel zu grob, viel zu lieblos. Also insgesamt finde ich ein Jammer und eine vertane Chance, denn diese Oper hätte uns heute wirklich musikalisch und auch thematisch eigentlich noch was zu sagen.
Vielleicht so ein bisschen Opfer des eigenen Stoffs geworden, ne? Kampf gegen Windmühlen.
Ja, so kann man sagen.
Julia Spinola an der Deutschen Oper in Berlin, Massenets selten gespielte Oper Don Quixote. Wir kommen zum nächsten Thema. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, telefoniert und seine Sorge über wachsenden Antisemitismus in Deutschland geäußert. Zugleich betonte er die Schutzpflicht des Staates für jüdisches Leben in Deutschland. Und darum haben wir ja auch einen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Also, viele Gründe hatte der Bundespräsident für dieses Telefonat. Denn morgen findet in Berlin-Charlottenburg auch die israelfeindliche Al-Quds-Demo statt. Zugleich ist eine Solidaraktion der Kritiker beabsichtigt, so wie vor einem Jahr. Die Bild-Zeitung rief nun dazu auf, basteln Sie sich eine Kippa, eine jüdische Kopfbedeckung. Grund für uns, über das Ganze mit der Schriftstellerin Barbara Honigmann zu sprechen. Sie ist nach dem Krieg in Ostberlin geboren, Kind deutsch-jüdischer Immigranten, lebt in Frankreich. Und sie habe ich gefragt, ist das nicht gerade das richtige und sinnvolle Zeichen zur richtigen Zeit, wenn auch Nicht-Juden eine Kippa aufsetzen?
Also ich finde es ehrlich gesagt, also ich nenne es mal irgendwie scheinheilig und ich finde es ein bisschen schwachsinnig, also albern und einfach, weil es kostet ja nichts. Also eine Gegendemo finde ich schon in Ordnung. Nur ich weiß noch vom letzten Jahr, da haben mir meine Freunde erzählt, bei der Gegendemo waren hauptsächlich Juden. Und ich dachte, ich weiß auch nicht, warum man diese Al-Quds-Demo nicht überhaupt verbieten kann. Die hat ja schon genug bewiesen, wie sehr sie über die Grenzen des Erlaubten, wenn man so sagen kann, hinausgeht. Ja, und dass jeder sich eine Kippa aufsetzt, ich finde, verstehen Sie, es kostet nichts. Also ich finde es irgendwie scheinheilig und albern und sinnlos.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Frau Honigmann, hat nicht ohne Grund, denn im letzten Jahr sind etwa ein Fünftel mehr antisemitische Straftaten begangen worden. Er hat gesagt, ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit in Deutschland die Kippa zu tragen. Politiker und Prominente folgen jetzt also dem Aufruf, darf man den öffentlichen Raum denn wehrlos den Feinden der jüdischen Bevölkerung überlassen?
Nee, natürlich nicht, ja. Aber das sozusagen da sich eine Kippa aufzusetzen, ja, das Problem liegt irgendwie tiefer. Und die Juden angreifen wollen, die finden sie auch ohne Kippa, weil es gibt ja jüdische Schulen und Synagogen und weiß ich, also andere, die werden sich schon ihre Ziele da suchen. Ja, ich glaube, das Problem liegt tiefer und es ist ja auch nicht auf Deutschland beschränkt, sondern es ist sogar in der ganzen Welt irgendwie nimmt es zu, abgesehen davon, dass es eine sehr alte Problematik ist. Und da muss man wohl etwas auf so komplexe Fragen auch etwas komplexere Antworten haben. Ne?
Ich erreiche Sie in Frankreich. Im Elsass sind vor kurzem noch Gräber eines jüdischen Friedhofs in großer Zahl geschändet worden.
Ja,
der Antisemitismus in Frankreich ist nach den Angriffen auch auf den Philosophen Finkielkraut ein großes Thema. Was erwarten Sie sich von Politik und Gesellschaft?
Kann man schwer sagen. Also apropos der Friedhofsschändung, das ist leider, muss man sagen, das ist überhaupt nicht neu. Das ist sozusagen so eine Nachkriegserfindung, weil wir haben da mal hier den Präfekten gehört, der gesagt hat, das gab es früher nicht, aber das gibt es hier und gibt es auch in Deutschland regelmäßig. Also es gab es in den 15, in den 16, in den 17, in den 18, das gab es immer, weil es offensichtlich eine einfache und feige Methode ist, seine extremen Meinungen und Judenhass zur Geltung zu bringen. Bei Antisemitismus ist, ja, nee, der Staat muss seiner Rolle gerecht werden und sozusagen seine Juden sowie alle anderen Bürger schützen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn sie irgendwie gefährdet sind. Und eben offensichtlich wird da auch oft Nachsicht geübt. Also ich habe das immer mal wieder gehört, dass dann sowas banalisiert wird. Also passiert ja auch in Schulen. Ne? Also hier im Elsass, diese Friedhofsschändung, die gab es und gibt es immer weiter. Straßburg ist ansonsten verschont, ist so ein bisschen Insel der Seligen. Paris, also vor allem in der Banlieue, geht es etwas heißer her, aber gab es auch irgendwie schon immer. Ne? Es hat sich jetzt noch, ich weiß nicht, ob es sich noch mal verschärft hat. Das ist einfach, weil sozusagen Terrorismus sich insgesamt ausgebreitet hat. Also die Attentate in Frankreich hatten manchmal auch einen antisemitischen, aber durchaus nicht immer. Also Charlie Hebdo und Bataclan und so, diese Attentate galten ausnahmsweise nicht unbedingt Juden. Da wurde nebenbei noch das Hyper-Kasher, um diesen Aspekt nicht zu vernachlässigen, offensichtlich von den Terroristen, wurde auch noch mit attackiert. Aber das ist einfach ein Problem des Terrorismus, der sich hier jetzt in Europa breit gemacht hat.
Wir haben angefangen unser Gespräch damit, dass Sie gesagt haben, Sie empfinden das Tragen oder die Solidaritätsaktionen für scheinheilig. Wie wäre es denn umgekehrt, wenn die ausbleiben würden? Das wäre doch wahrscheinlich noch schlechter.
Ja, nee, ich finde auch nicht, das ist richtig. Ich finde schon, dass Leute sich sozusagen dagegen stellen sollen, dass Juden oder auch andere übrigens angegriffen werden und das sozusagen deutlich zum Ausdruck bringen und auch jetzt, wenn es da eine Demo gibt, eine Gegendemo, das finde ich auch in Ordnung. Dazu braucht man sich ja keine Kippa aufzusetzen. Man soll dann gerade sagen, wir sind Deutsche und wir sind keine Juden und wir tolerieren das nicht und wir werden uns immer dagegen stellen und wenn wir irgendwie Zeuge von irgendwelchen Pöbeleien oder Randaliererei werden, dann werden wir eingreifen, werden uns dazwischenstellen. Das finde ich, sowas ist wichtig. Aber sich einfach eine Kippa aufzusetzen, bringt erstmal gar nichts. Ne?
Scheinheilige Solidarität sei, das sagt die Schriftstellerin Barbara Honigmann. Ihr jüngster Roman heißt übrigens Georg, über ihren Vater. Wir kennen und kommen damit zur Bühne, zur Sprechbühne Lulu, als Oper von Alban Berg etwa. Aber die Titelfigur geht auf ein Theaterstück von Frank Wedekind zurück. Der erste Erdgeist erschien 1895 als Tragödie. Lulu, die weiblich-sinnliche Schönheit, ein Tier ihres Geschlechts, so wurde es zahllos als Männerfantasie inszeniert und auf die Bühne gebracht. Bürgerliche Scheinmoral wird entlarvt und ungehemmte Natürlichkeit als Befreiung gefeiert. Aber wie inszeniert man das über 100 Jahre später, in Zeiten von MeToo? Ein Drama, in dem die Frau nur als männliche Projektionsfläche dient? Wohl kaum. Belassen wir es also bei einer Anklage der giftigen Männlichkeit in einer verrohten Gesellschaft oder legt das Theater der Volksbühne, so wie Sie selber sagen, die brutale gesellschaftliche Organisation der Unterdrückung frei? Also, die Volksbühne hat das Stück auf den Spielplan gesetzt, mit der Regie Stefan Pucher betraut und in der gestrigen Premiere war Barbara Behrendt. So many things that we need to unlearn,
so many things that we need to unlearn, so many things that so many things we need to unlearn. So viele Dinge, die wir verlernen müssen, singt die Musikerin Reka Schizer, während im Schwarz-Weiß-Video Lilith Stangenberg als sexy Blondine mit King Kong posiert. Klischierte Frauenbilder, soll das wohl heißen, die wir am besten aus dem Bewusstsein eliminieren. Stangenberg hält jetzt Namensschilder vor sich. Eva, Mignon, Katja, Lulu. Auch leibhaftig auf der Bühne spielt sie die Projektionen und feuchten Männerträume durch. Mal ist sie die kühle Blonde, dann das schwarzhaarige Zimmermädchen, der rote, knabenhafte Pagenkopf, die knapp bekleidete Tänzerin. Sie spielt die femme fatale, die mit den Männern spielt. Wenn sie ihren dritten Ehemann in Spee dazu bewegt, seiner noch Verlobten einen Abschiedsbrief zu schreiben, um stattdessen sie, Lulu, zu heiraten, heult Waldemar Kobus als dieser Dr. Schön auf allen Vieren, Lulu thront auf seinem Rücken.
Ich schreibe Ihnen an der Seite der Frau, die mich beherrscht, Dr. Ludwig Schön.
Oh Gott.
Herr Kein, oh Gott, Dr. Ludwig Schön. Postskriptum, versuchen Sie nicht, mich zu retten.
Anschließend führt sie ihn an einer Hundeleine fort. Stolperfallen bietet Wedekinds Drama zuhauf. Lulus vier Ehen, ihre Untreue, lassen sich noch als das Leben einer lustvollen Frau inszenieren. Schwieriger wird es, wenn Wedekind den Missbrauch durch Lulus Vater ins Spiel bringt, sie auf den Strich schickt und als Jack the Rippers Lustmordopfer enden lässt. Als Urgestalt des Weibes wird Lulu von einem Zirkusdompteur vorgestellt, als wahres, wildes, schönes Tier. Man muss den Text wohl als groteske Schauertragödie interpretieren, als antipsychologisches Drama. Lulu ist keine entschlüsselbare Figur, sondern ein Prinzip. Sie verkörpert die Triebhaftigkeit, die nicht gebändigt werden kann. Stefan Pucher macht daraus eine mustergültige, aber ganz und gar undurchblutete Emanzipationsgeschichte. Den Mord an Lulu stellt er an den Anfang. Filmreif rollt Stangenberg blutüberströmt die schneeweiße Bühnentreppe herab. Am Ende knallen Lulu und ihre lesbische Freundin, die Gräfin von Geschwitz, dann alle Männer inklusive Wedekind ab. Wie Bonnie und Clyde sieht man sie danach im Video mit Pistolen durch Berlin streifen. Natürlich fließen die entsprechenden Gender-Diskurstexte ein. Die zu Bild und Thema passende King-Kong-Theorie der Feministin Virginie de Conte etwa oder Valerie Solanas Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer. Einen Anspruch auf Selbstbestimmung hat allein die Frau.
Ich spreche hier also als Frau, die nicht dazu taugt, die männliche Aufmerksamkeit zu erregen, das männliche Verlangen zu befriedigen und sich mit einem Platz im Schatten zu begnügen. Von daher spreche ich als nicht verführerische, aber ehrgeizige Frau, angezogen vom Geld, das ich selbst verdiene, angezogen von der Macht zu tun und zu verweigern, angezogen eher von der Stadt als von Heim und Herd.
Zentrales Element wie immer beim Popregisseur Pucher sind Musik und Videobilder. Barbara Enes hat einen weißen, begehbaren Rahmen auf die Bühne gestellt, in dem vier kleinere, verschiebbare Rechtecke stecken. Viele Projektionsrahmen in einem, die von Videos geflutet werden. Lulu schiebt sich lüstern Spargelstangen in den Mund oder posiert als geheimnisvolle Fremde. Each man kills the thing he loves. Wenn der Orchestergraben hochfährt und zur Klavierbegleitung frauenbewegte Erbauungssongs gesungen werden, sind das die schönsten, weil belebtesten Momente. Die grenzübergreifende Problematik von Lust, Liebe, Macht und Sinnlichkeit hat Pucher ebenfalls passgenau für den Inszenierungsrahmen zurechtgeschnitten. Die Männer spielen, wie bei Wedekind, sexbesessene Clowns, der diese Lulu auf Selbstfindungsreise haushoch überlegen ist. Wie am feministischen Reißbrett entworfen, wirkt das emanzipatorische Diskurskonzept. Politisch korrekt, aber allzu glatt ausbuchstabiert. Ein feministischer Leitartikel, eine Prüfung im Fach Gendergerechtigkeit, die Pucher brav absolviert. Über Männer und Frauen, Liebe und Begehren im wirklichen Leben kann der Abend kaum etwas erzählen.
Sagt Barbara Behrendt über Lulu an der Volksbühne. Nach 18 Jahren an der Spitze des Filmfestivals Berlinale will Dieter Koslik es nun langsamer angehen lassen.
18, für alle, die jüdischen Glaubens sind. Also 18 ist eine Zahl in der Hebräu-Numeristik, die aufaddiert ergibt, dass man Glück und Geld hat.
Heute war letzter Arbeitstag des Berlinale-Direktors. Aquarellieren und Gitarre spielen, das will Dieter Koslik jetzt mehr machen, sei ihm gegönnt. Koslik hatte das Berliner Filmfestival seit 2001 geleitet und er machte es zu einem internationalen Branchenereignis, zu dem jedes Jahr zahlreiche Filmstars und namhafte Regisseure kommen. Jetzt übernimmt eine Doppelspitze aus dem Italiener Carlo Chatrian und der Niederländerin Mariette Rissenbeek die Leitung. Filmkritikerin Katja Nikodemos habe ich gefragt, kaum einer hat sich also so lange gehalten als Berlinale-Chef. Was war denn das Erfolgsrezept von Dieter Koslik?
Na, ich glaube, das liegt zum einen an seiner Persönlichkeit, an seinem Humor, auch seiner Selbstironie, auch seiner Gastfreundlichkeit, in einer ganz offenen Art. Und für mich war zum Beispiel immer ein Indiz, dass meine Oma, die in Wiesbaden lebte, ziemlich schnell nach Kosliks Amtsantritt diesen Namen kannte. Ja, also die Berlinale war dann plötzlich in aller Munde, eben nicht nur für Filmfreunde. Und ich glaube, auch ein Erfolgsrezept von ihm war, dass er in seiner Ära die ganze Stadt Berlin einbezogen hat in das Festival. Berlinale Goes Kiez, das war seine Erfindung. Die ganze Stadt war im Kinofieber und das hat eben auch über Berlin ausgestrahlt. Und wenn man sich zum Beispiel die Budgetentwicklung anschaut, er hat das Budget der Berlinale in seiner Amtszeit verdoppelt von 10 auf 24 Millionen. Und wenn man die Tickets sich anschaut, noch eklatanter, ich glaube, in seinem ersten Jahr wurden 170.000 Tickets verkauft, in seinem letzten fast das Doppelte, 330.000. Also er hat sehr früh erkannt, dass man die Berlinale zu einem Publikumsfestival machen kann und muss. Und das ist ihm gelungen.
Er hat viel für das Budget getan, haben Sie gesagt. Was hat er für den deutschen Film getan?
Ja, wenn man sich anschaut, zum Beispiel sehr früh, ich glaube 2004 war das schon, da hat der Fatih Akins Film Gegen die Wand im Wettbewerb gezeigt. Das gab den Goldenen Bären, das war der internationale Durchbruch, auch für ein bestimmtes deutsch-türkisches Kino. Und auch wichtig, er hat zum Beispiel die Regiebewegung Berliner Schule von Anfang an abgebildet und unterstützt. Also mit Filmen von Maren Ade im Wettbewerb, Christian Petzold, Ulrich Göhler, zuletzt Angela Schanelek. Und dabei ging es ihm im deutschen Kino aber eigentlich immer um eine Bandbreite. Also auch Tom Tykwer und Andreas Dresen liefen mehrmals im Wettbewerb der Berlinale. Und das war für ihn, glaube ich, immer wichtig, dem deutschen Kino eine Plattform und eine ganz andere internationale Aufmerksamkeit plötzlich zu verschaffen.
Berlinale als ein Hollywood an der Spree, ist das Tadel, ist das Vorwurf oder ist das Lob und Anerkennung?
Ich würde es erstmal ganz neutral sehen. Es ging natürlich Koslik auch um die Abschöpfung und die Nutzung ja, des Produktionsstandortes Studio Babelsberg. Ne? Da hat er manchmal Erfolge gezeigt, wie zum Beispiel der Vorleser. Da ging dann Kate Winslet über den roten Teppich und David Cross wurde zum Star. Der Film war auch ein Erfolg, aber es gab eben auch Schüsse in den Ofen. Zum Beispiel Alone in Berlin mit Emma Thompson und Daniel Brühl. Das sollte die Verfilmung von Hans Fallerdas Jeder stirbt für sich allein sein, war aber nicht als solch erkennbar. Aber klar, es war für Kostet, glaube ich, immer Pflicht und Selbstverständlichkeit zu präsentieren, was in und um Berlin auch entsteht.
Wenn Nebenreihen, so ich jetzt mal einfach salopp vermute, wie seine Erfindung Kulinaria vielleicht abgeschafft werden, ist das dann ein Verlust oder sagt man, oh Gott, jeder hat so seine eigene Handschrift?
Ja, jeder hat seine eigene Handschrift. Das Problem bei Kulinarie war vielleicht, dass manchmal ein bisschen zu viel darüber geredet wurde und dann weniger über den Wettbewerb. Vielleicht gab es auch unter Kostik zu viele Reihen, darüber kann man sich streiten. Aber die Kritik, die obsessive Kritik geradezu, die an dem kulinarischen Kino geübt wurde, die habe ich nie verstanden. Denn da hat die Berlinale meiner Ansicht nach eine Art Volksbildungsauftrag wahrgenommen mit dieser Kombination von Abendessen und Kino. Da gab es ja Dokumentarfilme zur Nahrungsmittelproduktion, zu Landwirtschaft, Tierhaltung, Ökologie. Und diese Sektion hätte man meiner Meinung nach eher erweitern und noch populärer gestalten sollen, als sie abzuschaffen.
Dieter Kostlik war sich auch nicht zu schade dazu, das Seriengeschäft, also Stichwort Netflix und solche Dinge, anzuerkennen, aufzunehmen, zu berücksichtigen?
Also es gab immer mal wieder Serien, auch davor auf Festivals. Die Berlinale hat das aber schon forciert und auch, muss man sagen, indem Kostlik die Präsenz der Serien mit dem Filmmarkt verknüpft hat. Das ist ja dann für die Einkäufe der Internationalen sehr wichtig gewesen. Da gab es einen Drama Serious Day, wo die dann eben die Lizenzen verkauft wurden. Und wie überhaupt, muss man sagen, der Filmmarkt unter ihm an Bedeutung sehr gewonnen hat, was dann auch wieder auf das Festival insgesamt abgestrahlt hat.
Insgesamt war der Mann mit dem roten Schal immer politisch korrekt, oder?
Manche vielleicht auch zu korrekt, indem die Filme zu sehr nach ihrem politischen Inhalt kuratiert wurden und zu wenig nach ihrer Form in manchen Jahren. Aber es stimmt schon, ich meine, das politische Engagement wurde zum Profil des Festivals und Kostlik war es wirklich ein Anliegen und man muss sagen, auch eine Herzensangelegenheit, klarzumachen, dass Filmfestivals eben nicht ja, im politisch luftleeren Raum stattfinden, sondern auch einer Haltung bedürfen.
Katja Nikodemus zu 18 Jahren Berlinale, Direktion von Dieter Kostlik. Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig beginnt mit einem Geschenk.
Ja, und dieses Geschenk macht der Künstler Georg Baselitz der Pinakothek der Moderne in München. Gleich 7 seiner Werke hat er dem Museum übereignet. Die 6 Gemälde und eine Skulptur werden bei einem Festakt in der kommenden Woche vorgestellt und anschließend in der ständigen Sammlung gezeigt. Unter anderem schenkt der Künstler dem Haus die Bilder »Willem taucht auf« und »Willem geht ab« aus den Jahren 2013 und 2014, in denen er sich mit dem in den Niederlanden geborenen Künstler Willem de Koning auseinandersetzt, der Baselitz stark beeinflusst hat. Mit den 9 Werken wächst die Zahl der Baselitz-Arbeiten in der Pinakothek auf 31 an. Und auch die Zahl der Harry-Potter-Bücher wächst an. Allerdings wird der Kosmos rund um den Zauberschüler nur durch 4 neue E-Books erweitert. Das kündigte die britische Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling an. Die 4 Bücher erzählen auch nicht die Geschichte rund um den Hogwarts-Schüler fort, sondern befassen sich mit seinen Schulfächern, die so illustre Titel haben wie Zaubertränke und Kräuterkunde, Zauber und Verteidigung gegen die dunklen Künste, Weissagung und Astronomie und Pflege magischer Geschöpfe. Die ersten beiden E-Books sollen ab 27. Juni unter anderem auf Englisch und Deutsch erhältlich sein. Harry Potter Bücher sind zwar Verkaufsschlager und werden von vielen heiß geliebt, aber ihre Autorin J.K. Rowling dürfte kaum eine Aspirantin für den Literaturnobelpreis sein. Immerhin ist die schwedische Akademie, die den Preis verleiht, wieder vollzählig und hat mit Mats Malm einen neuen Vorsitzenden. Der 55-jährige Sprach- und Literaturwissenschaftler zählt eher in die Rubrik solider Arbeiter statt schillernde Persönlichkeit und ist erst seit letztem Jahr Mitglied der Akademie. Auf die Frage, ob er nach all den Skandalen in der letzten Zeit lange überlegen musste, ob er den Job annehmen will, sagte er:
Nein, mir ist Akademien, wichtige Institution.
Nein, denn ich glaube, dass die Akademie eine sehr, sehr wichtige Institution ist, die viel Gutes geleistet hat. Sie wird wieder auf die Beine kommen, wenn sie erst einmal auf dem richtigen Weg ist.
Eine diplomatische Antwort von Mats Malm, dem neuen Leiter der schwedischen Literatur-Nobelpreis-Akademie, die in diesem Jahr übrigens gleich 2 Preise verleihen wird.
Von Kultur heute war es das. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Nachrichten ausführlich und um 18.10 Uhr wie gewohnt die Informationen am Abend. Ein Thema dann Außenminister, US-Außenminister Mike Pompeo auf Deutschlandbesuch. Ihnen einen guten Abend und jetzt schon mal ein schönes Wochenende.